Genderideologie und das biblische Familienverständnis. Man könnte dieses Seminar auch überschreiben mit der Formulierung der Angriff auf die Familie und die Verantwortung der Christen. Sie werden das mitbekommen haben, vor wenigen Tagen, 15. Mai, wurde eine dramatische Zahl bekannt, die das Statistische Bundesamt ermittelt hat für das Jahr 2011. Da sank die Anzahl der Deutschen, die als Familie zusammenleben, erstmals unter die magische Grenze von 50%. Das ist schon eine hochinteressante Zahl. Also die Anzahl der Deutschen, die als Familie zusammenleben, weniger als 50%. Das hängt einerseits mit der niedrigen Geburtenrate zusammen. Es signalisiert aber vor allem einen krassen Umbruch der Wertvorstellungen. Dazu passt eine andere aktuelle Zahl, die kürzlich vom Allensbacher Institut für Meinungsforschung ermittelt wurde. Nur noch 13% der Deutschen halten danach Abtreibung für nicht akzeptabel. Nur 13%. Und das, obwohl seit 1945 auf diesem Weg über 10 Millionen Kinder getötet wurden. Der Kölner Kardinal Meißner hat daraufhin in der Stuttgarter Zeitung zu Recht beklagt, Zitat, wir sind ein sterbendes Volk, haben aber eine perfekte Gesetzgebung für Abtreibung. Ist das nicht die Selbsttötung einer Gesellschaft? Am liebsten will man auch noch Frauen aus den Familien heraushaben, damit die Produktion weiterläuft. Mit Geld allein, so Meißner, aber kann man keine Kinder bekommen. Wo werden Frauen denn wirklich noch öffentlich ermutigt, zu Hause zu bleiben und Kinder auf die Welt zu bringen? Das ist die gesellschaftliche Stimmung, in der wir unser Thema verhandeln. Und wenn wir fragen, wie konnte eine solche Ausrichtung, ein solches Klima, auch eine solche politische Struktur entstehen, die dieses Denken prägt und fördert, dann müssen wir uns einige Zitate vor Augen führen, die zu diesem Denken beigetragen haben. Ich beginne mit jenem berühmten Diktum des damaligen Generalsekretärs der SPD, Olaf Scholz, aus dem Jahr 2002, ganz herzlichen Dank, aus dem Jahr 2002, da hat er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Folgendes verkündet, die Regierung, also damals gehörten sie noch zur Regierung, die Regierung will mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung eine kulturelle Revolution erreichen. Wir wollen die Lufthoheit über unseren Kinderbetten erobern. Da war erst dann geboren, das Wort von der berühmten Lufthoheit über den Kinderbetten. Die Idee ist viel älter. Die finden wir schon bei Plato und Aristoteles, also 300, 400 vor Christus. Sie sahen bereits den Staat als Vater und wollten die Erziehung weitgehend aus den Familien herausholen und dem Staat übertragen. Interessant, Aristoteles und Plato. Und dann einige weitere Zitate. Wir machen ernst mit unserer programmatischen Forderung, die wirtschaftlichen und erzieherischen Funktionen des Einzelhaushaltes der Gesellschaft zu übertragen. Das schreibt Lenin an die deutsche Feministin Clara Zetkin. Nächstes Zitat. Heute beanspruchen die Volksführung wir. Das heißt, wir allein sind befugt, das Volk als solches, den einzelnen Mann, die einzelne Frau zu führen. Die Lebensbeziehungen der Geschlechter regeln wir. Das Kind bilden wir. Hitler 1937. Und dann könnte man nochmal Scholz zitieren, die Sache mit der Lufthoheit über den Kinderbetten. Natürlich darf man die Genannten hier nicht über einen Kamm scheren. Das ist schon klar, die vertraten zum Teil unterschiedliche Menschenbilder und Zielvorstellungen, aber umso mehr muss diese Beobachtung erstmal erstaunen, wie sehr sie an diesem Punkt übereinstimmen, dass der Staat die Hand an die Wiege legt. Wie anders formuliert dagegen unser Grundgesetz, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Da wird Familie beschrieben als Institution der Freiheit in dem berühmten Artikel 6. Ich lese nur mal die ersten Absätze aus Artikel 6 unseres immer noch in Geltung stehenden deutschen Grundgesetzes vor. Absatz 1, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Absatz 2, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft, Absatz 3 von Artikel 6 des Grundgesetzes, gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Ich beschränke mich mal auf diese drei Zitate, die sehr deutlich zeigen, wie das Grundgesetz über das Vorrecht der Familie denkt. Und es wird ja zu Recht immer wieder daran erinnert, dass die Väter des Grundgesetzes seinerzeit ganz bewusst im Anblick der historischen Situation formuliert hatten. Sie haben gerade die Nazi-Diktatur hinter sich. Und sie schreiben das Grundgesetz im Hinblick darauf, dass alles getan werden soll, um zu verhindern, dass wieder totalitäre Denkstrukturen sich in Deutschland ausbreiten können. Das war die Grundidee. Die Frage, die über allem stand, wie schützen wir unsere neu gewonnene Freiheit? Und da war Familie ein entscheidender Pfeiler. Familie als Institution der Freiheit. Wer die Familie stärkt, wer die Familie vor unzulässigen Einmischungen des Staates schützt, der stabilisiert damit auch die Freiheit. Einer derer, die als Mitglied des Bundesverfassungsgerichts maßgeblich zur Entwicklung unserer Rechtskultur beigetragen haben im letzten Jahrzehnt, war Udo Di Fabio, ein Juraprofessor, der eben für viele Jahre auch Bundesverfassungsrichter war. Und er hat in einem beeindruckenden Buch, Die Kultur der Freiheit, gezeigt, wie die einzelnen Artikel des Grundgesetzes diesen Freiheitsgedanken aufnehmen und stärken wollen. Und da schreibt Udo Di Fabio in diesem Buch, Die Kultur der Freiheit, zum Thema Familie unter anderem Folgendes. Die Familie ist eine von der Verfassung gewollte, bejahte Gemeinschaft. Sie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Die förmlich geschlossene Ehe zwischen Mann und Frau, die gelebte Gemeinschaft von Mutter und Kind, von Vater und Kind sind ursprünglicher Raum privater Freiheit, Achtung, der für ungerechtfertigte staatliche Eingriffe verschlossen ist. Und dann beschreibt Di Fabio weiterhin den Wert der Familie. Hier wird Verantwortung gelebt, das Einstehen füreinander geprobt. Hierzu förderst, haben wir wieder die Sprache des Grundgesetzes, wächst die moralische Kompetenz jeder künftigen Generation. Mit einem Wort, Ehe und Familie sind hohe Werte unserer freiheitlichen Ordnung. Sie sind, auch wenn sie durch weniger formelle Formen des Zusammenlebens ergänzt werden, eine unentbehrliche Voraussetzung der Freiheit. Also daraus ist zu folgern, wird die Familie geschwächt, wird die freiheitliche Kultur in unserem Land unterhöhlt und untergraben. Udo Di Fabio. Wenn man dagegen die aktuellen Debatten verfolgt, in der Politik, in den Feuilletons der Zeitungen, in den Talkshows, dann merken wir, dass dort der Wind aus einer völlig anderen Richtung bläst. Tobt, könnte man schon sagen. Nur einige Stichworte. Kinder sollten so früh wie möglich aus der Obhut der Familie herausgelöst werden und mit anderen Kindern zusammengebracht werden. Es wird gesprochen von einer Erziehungspartnerschaft zwischen Staat und Familie. Und Partnerschaft signalisiert ja immer Gleichwertigkeit gewissermaßen. Also Eltern und Staat teilen sich dann demnach in irgendeiner Weise die Erziehung der Kinder. Gender Mainstreaming, kommen wir noch drauf. Es wird die Ganztagsschule propagiert. Und dahinter steht dann bei vielen die Behauptung, dass die Kinder tagsüber in der Schule besser aufgehoben seien als zu Hause. Wenn ich mich daran erinnere, wie gerne ich immer mittags nach Hause gekommen bin, als die Schule vorbei war. Meine Frau ist lange Jahre in der kommunalen Schulpolitik bei uns engagiert gewesen, als Elternvertreterin, solange unsere Kinder noch zur Schule gegangen sind, und sie arbeitet jetzt auch noch in einigen Gremien mit, wo die Kinder schon raus sind aus der Schule. Aber sie hat gerade bei uns in Niedersachsen massiv mitbekommen, diesen Umbruch durch den Regierungswechsel, wie jetzt versucht wird, auf dem Weg der Schulpolitik doch ja eine Revolution des gesamten Bildungs- und Erziehungsverständnisses durchzuführen. Es werden die Ganztagsschulen massiv forciert, es werden die Gesamtschulen massiv forciert, es werden die Gymnasien eingeschränkt an vielen Stellen. Es wird eine sagenhafte Gleichmacherei an vielen Stellen betrieben. Hier ist ein eindeutiger ideologischer Gestaltungswille erkennbar. Und dahinter diese Grundvoraussetzung, die Kinder werden besser geraten, wenn sie möglichst lange in der Schule sind, möglichst lange in einem offiziellen Kontext, besser noch auch unter staatlicher Aufsicht. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem dramatischen Umbruch. Und die Frage an uns Christen lautet, wie wir diese Entwicklung, diese Tendenz verstehen, wie wir sie bewerten und wo unsere Verantwortung heute liegt. Und wenn wir als Christen von Familie sprechen, dann ist uns klar, dass das nicht eine zufällige Form des Zusammenlebens darstellt, nicht eine von mehreren Optionen und Varianten, sondern wir sind der Überzeugung, das ist das verbindliche biblische Modell. Vater, Mutter, Kind. Vater, Mutter, Kind. Und das ist untrennbar verbunden mit dem christlichen Menschenbild. Es geht bei dieser Frage also nicht in erster Linie um eine politische Einschätzung. Es geht nicht in erster Linie um die Frage progressiv oder konservativ, emanzipatorisch oder bürgerlich, sondern es geht um eine geistliche Grundsatzfrage. Und das ist in der Tat die Überzeugung der Christen seit 2000 Jahren, und darin stimmen wir völlig mit dem Judentum überein, mit dem wir ja das Alte Testament teilen. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch gern von der jüdisch-christlichen Tradition, diese Grunddaten des Menschenbildes. Wir verdanken unser Leben dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, haben wir in diesen Tagen viel dazu gesagt. Dieser Schöpfer hat uns ein klares Konzept mitgegeben, eine klare Skizze kommuniziert durch sein Wort in der Bibel, wie unser Leben gelingen kann, wie wir als Menschen miteinander und füreinander leben sollen und wie wir als Menschen für Gott leben sollen. Dieses Konzept des Menschen bezeichnet die christliche Theologie als das christliche Menschenbild. Und ein Grundbaustein dieses christlichen Menschenbildes ist das biblische Verständnis von Ehe, Familie und Erziehung. Und ich will jetzt diesen einen Grundbaustein des christlichen Menschenbildes ganz kurz skizzieren, damit wir das für unsere weiteren Überlegungen voraussetzen können. Das christliche Menschenbild. Erstens, Ehe ist ein verbindliches Modell, ist das verbindliche Modell für das Zusammenleben von Mann. Da fehlt die Frau noch. Das ist, also da könnten mir jetzt Feministinnen einen freudschen Verschreiber vorwerfen. Aber Ehe ohne Frau ist auch langweilig. Also verbindliches Modell für das Zusammenleben von Mann und Frau, muss es hier heißen. Ja, Gott hat verbindlich die Ehe vorgegeben. Sie ist auf ein ganzes Leben angelegt, bis dass der Tod euch scheide. Zweitens, unter dem Schutz der Ehe soll die kommende Generation gezeugt, aufgezogen, geschützt und gefördert werden. Also die Familie ist der verbindliche Schutzraum zum Aufziehen der nächsten Generation. Hier sollen die Kinder stark gemacht werden und zur Verantwortung, zur Übernahme von Verantwortung hingeführt und ermutigt werden. Und dann drittens, Ehe und Familie sind keine zeitbedingten Formen, sondern Gottes verbindliche Schöpfungsordnung. Es handelt sich hier also nicht um austauschbare Hülsen, die jeweils wieder neu gefüllt werden können, sondern es ist Gottes verbindliches Modell für das Miteinander von Mann und Frau und Kind. Einer derjenigen, die dieses biblische Schöpfungskonzept in den letzten Jahrzehnten besonders nachdrücklich beschrieben haben, ist Dietrich Bonhoeffer. Er hat eine berühmt gewordene Traupredigt aus der Zelle geschrieben, als die Nazis ihn wegen seiner Beteiligung an der Widerstandsbewegung inhaftiert haben. Und er wusste, er würde nicht an der Trauung seines besten Freundes Eberhard Bethge teilnehmen können, hat er ihm diese berühmte Traupredigt aus der Zelle geschickt. Sie ist veröffentlicht in dem Band Widerstand und Ergebung. Und dort schreibt Bonhoeffer Folgendes. Also zu Bonhoeffers Theologie kann man ja verschiedene Dinge auch kritisch anmerken, aber wir verdanken ihm auch manch gute und sehr, sehr bedenkenswerte Darlegung. Zum Beispiel eben diese Traupredigt aus der Zelle. Da schreibt er über die Schöpfungsordnung Ehe. Ehe ist mehr als eure Liebe zueinander. Sie hat höhere Würde und Gewalt, denn sie ist Gottes heilige Stiftung, durch die er die Menschen bis ans Ende der Tage erhalten will. In eurer Liebe seht ihr beide euch nur allein auf der Welt. In der Ehe seid ihr ein Glied in der Kette der Geschlechter, die Gott zu seiner Ehre kommen und vergehen lässt und zu seinem Reich ruft. In eurer Liebe seht ihr nur den Himmel eures eigenen Glücks. Durch die Ehe seid ihr verantwortlich in die Welt und in die Verantwortung der Menschen hineingestellt. Eure Liebe gehört euch allein und persönlich. Eure Ehe ist etwas Überpersönliches. Sie ist ein Stand, ein Amt. Wie die Krone den König macht und nicht schon der Wille zu herrschen, so macht die Ehe und nicht schon eure Liebe zueinander euch zu einem Paar vor Gott und vor den Menschen. So viel höher Gott ist als der Mensch, so viel höher ist die Heiligkeit und das Recht und die Verheißung der Ehe als die Heiligkeit, das Recht und die Verheißung eurer Liebe. Und dann kommt der Satz, den ich Trauleuten oft sage, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Zitat Ende. Soweit Bonhoeffer in seiner Traupredigt aus der Zelle. Das heißt, hier hat Gott uns Menschen eine Ordnung, ein Modell vorgegeben, in das wir hineinsteigen können, in das wir uns hineinstellen können als Ehepaare. Und wir werden ein Stück weit von diesem Modell, das Gott gegeben hat, getragen, gestärkt, um auf diesem Weg gemeinsam bestehen zu können. Natürlich kann der demokratische Staat diese Lebensform dem Einzelnen nicht vorschreiben. Das wäre dann die Verwischung der Grenze zwischen Glauben und Politik. Der Staat kann, ich sag mal, wilde Ehen nicht gesetzlich in diesem Sinne verbieten. Aber der Staat tut gut daran, Familie zu fördern, weil, und das hat ja die Fabio auch gezeigt, stabile Familien eine Stütze von Freiheit und Demokratie darstellen. Und so haben es auch die Väter des Grundgesetzes verstanden, in ihrem Bemühen, die freiheitliche Ordnung vor totalitärer Unterwanderung zu schützen, den Einzelnen zu schützen vor der Vereinnahmung durch ein politisches System. Mit diesem Ziel haben sie die Grundidee des christlichen Menschenbildes aufgenommen und haben deshalb dem Schutz von Ehe und Familie ein ganz besonderes Gewicht in unserer Verfassung gegeben. Also noch einmal, Familie ist dann eine rechtsverbindliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, in der gemeinsam Kinder aufgezogen werden. Das ist das biblische Grundverständnis von Familie. Das liegt auch unserer Verfassung zugrunde, die unser Volk sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Diese Ehe hat dann auch stützende und konstruktive Bedeutung für den Staat, selbst wenn sie ohne Kinder bleibt. Selbst dann ist diese Institution ein Stabilitätsfaktor der Verbindlichkeit, der Verantwortung. Und deshalb hat der Staat das Ehegattensplitting eingeführt, nicht nur für Ehen mit Kindern, sondern für Eheleute als solche. Das Ehegattensplitting liegt in der Linie von Artikel 6 des Grundgesetzes. Und zugleich ist die Ehe der Schutzraum, in dem Kinder aufgezogen, geprägt und in der Entfaltung ihrer Begabung gefördert werden sollen. So, sowohl die Bibel als auch das Grundgesetz wissen natürlich um menschliche Schuld, menschliches Versagen, um die Gebrochenheit aller irdischen Verhältnisse. Weder die Bibel noch das Grundgesetz idealisieren Ehe und Familie. Wir alle wissen, dass auch innerhalb von Familien Kinder verwahrlosen können, misshandelt oder alleingelassen werden können. Und da darf die Gesellschaft nicht wegschauen, das stimmt. Es ändert aber nichts an der Logik des alten römischen Rechtssatzes, wonach der Missbrauch einer Sache ihren Gebrauch nicht verbietet. Also ab usus usum non tollit. Das heißt, nur weil manche mit der Familie falsch umgehen und diese Strukturen missbrauchen, ist dadurch nicht die Familie als solche in Frage gestellt. Und es ist in der politischen Diskussion, wenn man sozusagen mehr staatlichen Einfluss will, oft gängige Praxis, dass man irgendwelche Horrorfälle von Familien in den Fokus rückt, bei denen Kinder schlecht behandelt worden sind, und sagen, ja, deswegen braucht der Staat mehr Rechte, um dann möglichst in alle Familien umso mehr eingreifen zu können. Das ist also eine Argumentation, ich bitte Sie mal darauf zu achten, die immer wieder in Anschlag gebracht wird, dass weil ein sehr geringer Anteil von Familien und Eltern ihrer Aufgabe nicht gerecht wird, man daraus meint, das Recht ableiten zu können, alle Familien einzuschränken in ihren Rechten und in ihrer Autonomie. Im Gegensatz zum Grundgesetz haben wir also diese Entwicklung. Und ich denke, gerade in unserer Generation, in diesen Jahrzehnten, sehen wir uns einem Umbruch gegenüber, einem Umbruch des Denkens, den man nur als erdrutschartig bezeichnen kann. Ich zitiere dazu einen unverdächtigen Zeugen, den Gründer und Chef des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, Manfred Güllner, der von einer Umkrempelung von Staat und Gesellschaft gesprochen hat, die mittelfristig zur Gefährdung der Demokratie führen könnte. Er sieht zunehmende Eingriffe in die Freiheits- und Eigentumsrechte des Einzelnen. Und das könnte natürlich auch für unser Thema relevant werden. Und er sagt, inzwischen hat sich diese grüne Ideologie, was gesellschaftliche Fragen angeht, in einer Weise durchgesetzt, dass alle anderen Parteien sich darum bemüht haben, möglichst schnell nachzugrünen und auf diese Weise kaum noch ein echter Dialog, eine echte Debatte über die großen gesellschaftspolitischen Fragen mehr möglich ist. Soweit Manfred Güllner. Einige praktische Beispiele für diese Umkrempelung. In der baden-württembergischen Verfassung soll der Vorrang der Ehe etwa abgeschafft werden. Ich weiß nicht, wie weit der neue Minister, na, so neu ist er auch nicht mehr inzwischen, mit diesem Projekt inzwischen gekommen ist. Es wird immer wieder diskutiert über die Abschaffung des Ehegattensplittings, was zu einer gravierenden finanziellen Benachteiligung jener Ehen führen würde, bei denen die Frau zu Hause bleibt, um die Arbeit des Mannes zu unterstützen. Die würden massiv finanziell benachteiligt, wenn das Ehegattensplitting fiele. Andere sagen, wenn schon, dann wollen wir Ehegattensplitting auch für die Homopaare haben, also für homosexuelle Lebenspartnerschaften. Oder denken Sie etwa auch an die politische Kampagne für das Adoptionsrecht homosexueller Paare? Vor einiger Zeit gab es in der Wochenzeitung Die Zeit dazu einige Artikel, die das propagiert haben, schon auf Seite 1. Das war im August 2012. Fanden Sie da dann dieses Bild offensichtlich zweier Lesben mit einem Baby. Wir sind auch eine Familie. Das war die Message der Zeit, also wahrscheinlich der renommiertesten deutschen Wochenzeitung im August 2012. Und der Untertitel lautete dann, Lesben und Schwule sollten Kinder adoptieren und vom Ehegattensplitting profitieren können. Ein persönliches Plädoyer der Zeitautorin Caroline Emke. Das ist die geistige Situation, in der wir uns bewegen. Dazu passt dann auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die viele sehr verwundert bis hin zur Erschütterung bewegt hat. Im Februar 2013, jetzt ist noch gar nicht so lange her, dass das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich lesbischen Lebenspartnern erlaubt hat, auf dem Wege der Sukzessivadoption Kinder zu adoptieren. Also Sukzessivadoption bedeutet, dass ein Partner bereits ein adoptiertes Kind hat und wenn ein anderer mit ihm in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, dann kann der andere Kind dann dieses Kind ebenfalls adoptieren. Das war bis zum Februar 2013 nur Ehepaaren möglich. Es wird jetzt vom Bundesverfassungsgericht dafür gesorgt, dass auch homosexuelle und lesbische eingetragene Lebenspartnerschaften so vorgehen können. Interessant, die Begründung des Bundesverfassungsgerichtes, das wäre zu Zeiten von Udo Di Fabio noch nicht denkbar gewesen. Ja, auch gleichgeschlechtliche Partner, Zitat, könnten ebenso wie Partner in einer Ehe in dauerhafter rechtlicher Verbindung für das Wohl des Kindes sorgen. Und das Bundesverfassungsgericht sieht keine Gefahr, Zitat, es sei vielmehr davon auszugehen, dass die behüteten Verhältnisse einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das Aufwachsen von Kindern ebenso fördern können, wie das in einer Ehe möglich ist. Soweit das Bundesverfassungsgericht im Februar 2013. Ich denke, Güllner spricht zu Recht von einer Umkrempelung der ganzen Gesellschaft. Und das betrifft eben nicht nur die große ferne Politik, sondern wirkt mitten in unseren Alltag hinein. Wir sind Zeugen einer radikalen Umpolung unserer ganzen Kultur. Es handelt sich im Kern um einen Angriff auf das christliche Menschenbild. Und wenn wir als Christen und Staatsbürger dieser Herausforderung begegnen wollen, müssen wir verstehen, welche Mechanismen hier greifen. Und ich möchte versuchen, deutlich zu machen, dass dieser Angriff auf das christliche Menschenbild von zwei Seiten kommt. Zwei Dynamiken sind hier in Wirkung gewissermaßen, die sich gegenseitig verstärken. Und ich hoffe, das wird deutlich werden in den nächsten Minuten. Da ist erstens die systematische Entmachtung der Familie. Wir sehen uns in unserer Gesellschaft einer systematischen Entmachtung der Familie gegenüber. Wir erleben eine zunehmende Verstaatlichung der Erziehung. Und wir werden immer stärker erinnert an das Modell der DDR-Krippen. 1970 waren 80% der Kinder in der DDR schon wenige Monate nach der Geburt Krippenkinder. 1970 80% der Kinder im kommunistischen System der DDR. Bei uns wird inzwischen zumindest die Kita-Pflicht diskutiert, also es verpflichtend zu machen, Kinder nicht nur zur Schule zu schicken, sondern auch vorher noch in die Kindertagesstätte. Homeschooling ist verboten. Die Ganztagsschule wird massiv vorangetrieben. Außerhäusige Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren sollen gezielt ausgebaut werden. Der Erziehungsurlaub nach Schwangerschaften wurde von 2 Jahren auf 1 Jahr verkürzt. Das Ehegattensplitting wird von einigen Politikern zur Disposition gestellt. Das sind alles Detailschritte, die in dieselbe Richtung wirken. Nämlich die Kinder herauszuholen aus der Familie und den Einfluss der Familie auf die Erziehung ihrer eigenen Brut zu schwächen und zu untergraben. Der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff sprach von einem permanenten Verfassungsbruch, was die finanzielle Benachteiligung von Kindern, von Ehen mit Kindern angeht. Und Norbert Bolz, der Medienwissenschaftler aus Berlin, redet inzwischen von einer Verstaatlichung der Kinder. Das ist die Tendenz. Und wir müssen verstehen, wie es dazu kommen konnte. Holzschnittartig, es ist wirklich ganz holzschnittartig, lässt sich die Entwicklung in drei Schritten beschreiben. Da ist die erste Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor 50 Jahren, da galten in unserem Land des Grundgesetzes in Fragen der Sexual- und Familienethik weitgehend solche Maßstäbe, die von christlichen Vorgaben geprägt waren. Das heißt nicht, dass sich die Leute persönlich dran hielten, das heißt auch nicht, dass sie die biblischen Begründungen kannten. Aber das kollektive Bewusstsein, so wie man dachte in der Gesellschaft, das empfand diese Werte und Maßstäbe als allgemein gültig und anerkannt. Auch wenn man sich persönlich nicht dran gehalten hat. Aber es war akzeptiert, immerhin basiert das Grundgesetz auf diesen ethischen Fundamenten. Und in dieser Situation konnten die Christen ihr biblisches Lebensmodell relativ unbehindert entfalten. Und das war umgekehrt auch gut für die Gesellschaft, weil Wahrheit jeder Gesellschaft gut tut und sich stabilisiert. Allerdings muss man leider dazu sagen, dass viele Konservative nur ein oberflächliches Verständnis dieser Werte hatten und die transzendente Begründung nicht wirklich aus Überzeugung vertreten konnten. Und dadurch war es leider vielen Konservativen auch nicht möglich, ihre Kinder davon zu überzeugen. Wenn man den Kindern nur sagt, ja, das haben wir eben immer so gemacht und deswegen musst du es auch tun, wird man damit Kinder schwerlich überzeugen können, selber aktiv für diese Werte einzutreten. Also das war das Problem. Man vertrat es oberflächlich noch, man hielt es so im weitesten Sinne für normal und richtig, aber man wusste nicht mehr um die transzendente Begründung, um die letztlich genuin im Grundsatz biblische Begründung dieser Werte. Und dann kam die Kulturrevolution, die 68er, der Neomarxismus. Der Neomarxismus hat die biblisch geprägten Werte gezielt bekämpft. Er hat christliche Maßstäbe als Unterdrückungsinstrumente angeprangert. Und er hat immer wieder in Anschlag gebracht, was Max Horkheimer schon 1936 in seinem Buch Autorität und Familie geschrieben hatte. Max Horkheimer, einer der maßgeblichen Professoren der sogenannten Frankfurter Schule, die geistigen Väter der 68er-Bewegung waren, wie wir wissen. Und in seinem Buch Autorität und Familie schreibt Horkheimer über die bürgerlich-christliche Familienstruktur, sie sei die Produzentin von autoritären Charaktertypen. Also wenn du in einer Familie aufwächst, dann wird aus dir ein autoritärer Charakter. Dann wirst du selbst im Grunde genommen zu einer Bedrohung für eine freiheitliche Gesellschaft, weil du geprägt bist von den Unterdrückungsmechanismen, die in der Struktur der Familie vorherrschend sind. Das war die neomarxistische These von Horkheimer. Und deswegen sollte man das fremdbestimmte Kind dem Einfluss der Eltern weitgehend entziehen. Ja, und dann lieber der Fremdbestimmung der Gesellschaft ausliefern. Horkheimer hat das später dann selber wieder relativiert. Aber Sie hören schon, wie hier der Refrain anklingt von der Hoheit über den Kinderbetten, den dann später Olaf Scholz und andere gesungen haben. Nun muss man sagen, die 68er hatten umso leichteres Spiel als die Akzeptanz des christlichen Familienverständnisses vorher ja nur sehr oberflächlich gewesen war. Und dann kamen die 68er Schritt für Schritt an die Macht. Sie eroberten die Schalthebel in der Rechtsprechung, in der Politik, in der Bildungsdebatte, teilweise auch in der Theologie, in den Gemeinden. Viele Alt-68er sind Pfarrer geworden. Ich weiß das von vielen Kollegen. Sie nahmen Einfluss auf die Gesetzgebung. Überlegen Sie mal, bis 1973 war im Strafgesetzbuch die Verbreitung von Pornografie verboten. Das hat dann die sozialliberale Regierung unter Brandt und Scheel aufgehoben. Bis dahin hatte noch gegolten, bis 1973, der Paragraph 184 im Strafgesetzbuch. Den kennt heute kaum noch einer. Da hieß es unter anderem, mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird belegt, wer unzüchtige Schriften, Abbildung oder Darstellung feilhält, verkauft, verteilt, ankündigt oder anpreist. Da stand die Verbreitung von Pornografie unter Strafe. Muss man sich mal vorstellen. 1973, das ist lange her. Das klingt wie ein Märchen aus dem Mittelalter. Oder wenn wir uns jenen berühmten Paragraphen des Strafgesetzbuches 175 angucken, das Verbot der praktizierten Homosexualität, der ist dann in den 90er Jahren gestrichen worden. Er wurde in den 60er Jahren mal verändert und dann 1973 nochmal verändert, aber immerhin galt bis 1994. Bis 1994, das heißt bis vor weniger als 20 Jahren, galt noch dieser Paragraph 175 im Strafgesetzbuch. über homosexuelle Handlungen. Da heißt es in Absatz 1, ein Mann über 18 Jahre, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 1994, Gesetzgebung der Bundesrepublik. Heute kaum noch denkbar. Heute werden sie vom Gesetz eher bedroht, wenn sie öffentlich sich kritisch zur praktizierten Homosexualität äußern, möglicherweise. So, das war die Frucht der 68er-Bewegung. Und in dieser zweiten Phase, da standen sich die neomarxistische Ideologie auf der einen Seite und das christliche Menschenbild auf der anderen Seite als zwei unversöhnliche Blöcke gegenüber. Hier die christliche Überzeugung, dort die neomarxistische Ideologie. Das war ein echter Dogmenkonflikt. Und inzwischen sind wir in einer dritten Phase angekommen. Aus der Konfrontation ist in der öffentlichen Wahrnehmung längst eine weitreichende Annäherung geworden, wenn auch eine sehr einseitige Annäherung. Man muss sagen, dort, wo die christliche Position vom Bacillus der Postmoderne vergiftet wurde, ist das christliche Menschenbild immer mehr durch emanzipatorische Züge in eine Karikatur verwandelt worden. Und inzwischen droht daraus eine postmoderne Fratze zu werden, in der man die Linien der biblischen Ethik überhaupt nicht mehr wiederfinden kann. Das ist das große Problem. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, ja, es ist doch christlich, dass das alles erlaubt ist. Es wäre doch unchristlich, Leute zu diskriminieren, weil sie einen anderen Lebensstil propagieren. Und das Schlimme ist, dass eben weite Teile auch gerade der landeskirchlichen Repräsentanten sich zu Sprechern dieser neomarxistischen Ideologie gemacht haben. Und die Frau Göring-Eckardt ist, muss man sich mal vorstellen, die Vorsitzende des Parlaments der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Das ist die Situation. Also aus der Konfrontation ist weitgehend eine in der öffentlichen Wahrnehmung eine Angleichung der Positionen geworden. Aus einem, überlegen Sie mal, im weitesten Sinne christlich begründeten Grundgesetz, das war die erste Phase, wurde eine kulturrevolutionäre Konfrontation, das war die zweite Phase, bis sich, und das ist die dritte Phase, ein postmodern ausgehöhltes Christentum der neomarxistischen Ethik immer kampfloser angebiedert hat, oftmals ohne es selbst zu merken. Sicherlich kommt noch eins dazu, ein Faktor, den man nicht übersehen darf, denke ich. Das Tempo dieses Umwälzungsprozesses, speziell in unserem Land, wurde durch die Folgen der deutschen Einheit weiter angeheizt. So dankbar wir für die deutsche Einheit sind, meine Großeltern haben selbst in der DDR gelebt, ich bin schon als kleiner Pöks jedes Jahr einmal jenseits der Grenze gewesen und weiß, wie die Menschen dort unter der Unfreiheit gelitten haben, wie gerade die Christen auch viele Einschränkungen und Drangsalierung ertragen mussten in der DDR. Von daher gehöre ich zu denen sicherlich, die am lautesten jubeln über die deutsche Einheit. Und trotzdem, für die Entwicklung der ethischen Situation in unserem Land war es nicht positiv. Es hat sicherlich das Tempo dieses Umwälzungsprozesses weiter angeheizt. Denn hier auf der westlichen Seite war diese dekadente Konsumorientierung und die sah sich gegenüber nicht nur dem Freiheitswillen der DDR-Dissidenten, sondern mit der deutschen Einheit wurden auch gesellschaftliche Strukturen importiert, die 40 Jahre lang vom kommunistischen Menschenbild geprägt waren. Das muss man einfach ganz deutlich sehen, ja. Die Hand des Staates greift schon nach der Wiege. Das ist DDR-Denken. Kleinstkinder gehören in Krippen. Mütter müssen berufstätig sein. Das ist selbstverständlich. Und ein freizügiges Abtreibungsrecht ist Menschenrecht. Das waren Selbstverständlichkeiten in der Ex-DDR. Das waren wirkmächtige Faktoren. Und inzwischen denkt man manchmal, dass wir eine Art DDR-Light geworden sind. Also, viele Faktoren. Der Einfluss des alten DDR-Systems. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die genau in diesem gesellschaftlichen System aufgewachsen ist, die sich mit diesem gesellschaftlichen System offensichtlich arrangiert hatte, die da ihre Nischen gefunden hatte, die aus einer Familie kam, wo der Vater zwar Pfarrer war, aber ein Pfarrer, der bekanntermaßen eng mit dem SED-Regime kooperiert hat, Kontakte zur Stasi hatte. Das ist alles ein offenes Geheimnis seit Jahrzehnten. Und von daher war Frau Merkel, die ja auch aktiv in dieser kommunistischen Jugendorganisation FDJ mitgewirkt hat, von ihr konnte man nicht erwarten, sozusagen den westlichen Freiheitsbegriff nun kämpferisch zu verkörpern. Dann der postmoderne Relativismus, die Zerstörung aller verbindlichen ethischen Orientierung, ja, dieser Relativismus, der sämtliche Gewissheiten wegschmelzen ließ wie Erdbeereis in der Sonne. Ja, und dann die 68er, deren Marsch durch die Institutionen bis in die Spitzen der Regierung geführt hat und dahin geführt hat, dass inzwischen auch Vertreter vermeintlich bürgerlicher Parteien vor allem in den gesellschaftlich relevanten Fragestellungen grüne Positionen vertreten. Kaum ein Mitglied früherer Bundesregierung hat so viel zur Unterhöhlung und Zerstörung des christlichen Familienverständnisses beigetragen wie die siebenfache Mutter, die aus meinem Bundesland kommt, Ursula von der Leyen. Das ist dramatisch. Und das Ergebnis ist eine nachhaltige und systematische Entmachtung der Familie. Der Staat verschafft sich zunehmend Eintritt in den Innenraum. Er beansprucht Mitspracherecht. Und die Soziologin Gabriele Kubi hat mal dieses taktische Manöver benannt, wie man die Notfälle instrumentalisiert, um alle gewissermaßen zu gängeln. Sie sagt, die Tatsache, dass eine wachsende Minderheit von Eltern den Anforderungen der Kindererziehung nicht mehr gerecht werden kann, dient der Regierung als Argument, Eltern insgesamt als erziehungsunfähig zu verdächtigen und sogenannte professionelle Betreuung als überlegen darzustellen. Und dann konnte es eine Familienministerin ungestraft wagen, öffentlich zu sinnieren über Mütter, die, wenn sie zu Hause bleiben, ja doch nur auf dem Sofa sitzen und Chips essen, Fernsehen gucken. Und Frau von der Leyen musste trotz dieser Bemerkung nicht zurücktreten. Es gab nicht mal eine große Debatte darüber. Wir haben eine massive Verschiebung der Kräfteverhältnisse in unserer Gesellschaft. Aus einem Dreiklang ist ein Zweiklang geworden. Woraus bestand der Dreiklang früher? Da ist das Individuum. Das Individuum ist eingebaut, eingeordnet in den Schutzraum der Institution Familie. Und dann der dritte Ton in diesem Dreiklang ist die Institution des Staates. Und der Einzelne ist durch seine Teilhabe an der Familie als Verantwortungsgemeinschaft geschützt. Er ist vertreten. So, in dem Moment, wo die Familie ausfällt, in diesem Dreiklang, steht nur noch das Individuum dem Staat als Vater gewissermaßen, dem Vaterstaat gegenüber. Und das bedeutet eine starke Tendenz zur Gefährdung der Freiheit und der Demokratie, weil der Staat zunehmend Zugriff auf das Individuum hat. Die Familie verliert immer mehr Kompetenzen, immer mehr Funktionen, die früher von der Familie wahrgenommen wurden, sind inzwischen auf den Staat übergegangen. Und daraus erwächst dann ein Teufelskreis, ein Circulus Vitiosus. Ja? Die Familie wird geschwächt. Das führt zur zunehmenden Entwurzelung des Individuums mit all den Folgewirkungen. Wer fängt das entwurzelte Individuum auf? Der Staat. Dadurch gewinnt der Staat zunehmend Einfluss auf das Individuum. Die Familie wird weiter geschwächt, verliert an Bedeutung. Sie merken, wie diese Spirale sich selbst gewissermaßen in Bewegung hält. Ein Beispiel. Kinderpsychologen haben wiederholt auf das Problem der frühen Entwurzelung hingewiesen. Auf die seelischen Schädigungen, die Krippenerziehung und Ganztagsbetreuung bei vielen Kindern anrichten. Das ist wissenschaftlich eindeutig belegt. Also Untersuchungen haben etwa wiederholt auf diesen deutlich erhöhten Stressfaktor hingewiesen. Das ist wiederholt auch von Leuten, die gar nicht im Namen des Christentums gesprochen haben, so gesagt worden. Nur zwei Zitate dazu. Der Jugendmediziner Rainer Böhm hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes geschrieben. Zitat. Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten konnten bei Kleinkindern das Tagesprofil des Stresshormons Cortisol bestimmen. Entgegen dem normalen Verlauf im Kreis der Familie, hoher Wert am Morgen und kontinuierlicher Wert zum Abend hin, stieg die Ausschüttung des Stresshormons während der ganztägigen Betreuung im Verlauf des Tages an. Ein untrügliches Kennzeichen einer erheblichen chronischen Stressbelastung. Diese Befunde lassen keinen anderen Schluss zu als den, dass eine große Zahl von Krippenkindern durch die frühe und lang andauernde Trennung von ihren Eltern emotional massiv überfordert ist. Und er fügt dann hinzu, je mehr Zeit kumulativ, also zunehmend im Verhältnis zu Hause. Je mehr Zeit kumulativ Kinder in einer Einrichtung verbrachten, desto mehr zeigten sich später dissoziales Verhalten, wie Streiten, Kämpfen, Sachbeschädigung, Lügen, Grausamkeit und so weiter. Es gibt hier offensichtliche Bezüge zwischen Verhaltensschädigung und Erziehungssituation. Und der Psychologe Burkhard Behnke spricht inzwischen von einer Gesellschaft der Beziehungslosigkeit. Und er sagt, die Mutter-Kind-Beziehung verschlechtert sich, je früher und länger ein Kind in der Außenbetreuung ist. Und das hat auch zur Folge eine schlechtere kognitive und sprachliche Entwicklung sowie eine höhere Neigung zu aggressiver Asozialität. Es hat Auswirkungen. Und natürlich versteht man, wenn Leute, die ihre Kinder früh in die Krippe gehen, sich selber auch ein gutes Gewissen verschaffen und sagen, ach, das tut meinem Kind so gut und es geht so gern dahin und es ist so glücklich. Das ist menschlich verständlich, dass so geredet wird. Noch ein weiteres Zitat von Professor Johannes Pechstein. Er ist meines Wissens auch Kinderpsychologe. Er hat Folgendes gesagt: Die bestausgebildeten und liebenswürdigsten Erzieherinnen können vor allem bei jungen Kindern den grundlegenden Unterschied der Beziehung zu den Eltern niemals wettmachen, dass diese sich nämlich lebenslang mit dem Kind verbunden fühlen, dass sie ihr ganzes weiteres Leben mit ihm teilen wollen. Das ist eine Verbindlichkeit, eine Geborgenheit, die sich daraus ergibt, die durch nichts ersetzt werden kann. Also für mich als Kind wäre das eine Horrorvorstellung gewesen, anders als im Umfeld meiner Familie aufzuwachsen. Und für meine Kinder genauso. Vor diesem Hintergrund ist es auch logisch, dass quer durch fast alle Parteien hindurch das sogenannte Betreuungsgeld für Familien so bekämpft wurde. Warum denn? Bitteschön, das ist eine Minisumme. Ja, ab August 2013 150 Euro Unterstützung monatlich für die Familien, die ihre Kinder unter 3 Jahren zu Hause betreuen wollen und dafür keinen Krippenplatz in Anspruch nehmen. Wissen Sie, wie viel ein Krippenplatz monatlich kostet? 1.000 Euro und mehr. Also 1.000 Euro ist noch vergleichsweise niedrig angesetzt. Das ist seinerzeit mit dem Betreuungsgeld im Koalitionsvertrag fest beschlossen worden. Und dann hat es derart massiven Widerstand gegeben von Parlamentariern, bei denen man manchmal den Eindruck hat, dass die alles durchwinken, ohne allzu lange darüber zu grübeln. Dass die größten Summen zur vermeintlichen Euro-Stabilisierung in einem Tempo durchs Parlament geschleust wurden, dass dem Betrachter von außen wirklich schwindelig werden konnte dabei. Und diese Parlamentarier entdecken plötzlich ihre Gewissensqual wegen 150 Euro Betreuungsgeld. Warum dieser massive Widerstand? Warum dieses begleitende Geheul der Wölfe? Warum die Verleumdung des Betreuungsgeldes als Herdprämie? Warum darf ein Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Jörg Dräger, sich die Frechheit herausnehmen, das Betreuungsgeld als eine Verdummungsprämie zu bezeichnen? Will er den Familien unterstellen, sie seien zu dumm, die Erziehung zu gewährleisten? Warum dieser Kulturkampf, wie der Deutschlandfunk zu Recht sagte? Weil, das ist meine Überzeugung, weil das Betreuungsgeld als Symbol dafür steht, dass es auch förderungswürdig ist, wenn Familien die Erziehung ihrer Kinder in traditionellen Strukturen in ihren eigenen Händen behalten. Das ist ein Symbol. Wenn die Mütter, die sind es ja meistens, dafür zu Hause bleiben. Wenn sie in den eigenen Händen die Erziehung ihrer Kinder behalten und eben nicht an den Staat abgeben. Und wenn der Staat so etwas fördert, hat das natürlich auch eine Symbolbedeutung. Und dieses Symbol wird bekämpft. Das ist Teil dieses Kulturkampfes. Ein anderes Symbol ist das Ehegattensplitting, das auch zur Disposition gestellt wird. Obwohl, da muss man dem Bundesverfassungsgericht dankbar sein, 1998 das Bundesverfassungsgericht nochmal bekräftigt hat, unsere Interpretation hier von Artikel 6 ist richtig. Also da hat 98 das Verfassungsgericht nochmal gesagt, Artikel 6, ich zitiere, garantiert die Freiheit über die Gestaltung des ehelichen und familiären Zusammenlebens selbst zu entscheiden. Also garantiert die Freiheit der Familie. Die Eltern bestimmen, ob und inwieweit sie andere zur Erfüllung ihres Erziehungsauftrags heranziehen wollen. Die Eltern bestimmen. So ist Artikel 6 zu verstehen, bekräftigt das Bundesverfassungsgericht 1998. Behalten Sie das im Blick. Und deswegen steht es mit dem Grundgesetz im Konflikt, wenn etwa die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gefordert hat, Zitat, also wenn Bildung in der Kita beginnt, dann müssen wir auch sicherstellen, dass alle Kinder da sind. Frei, Frau Kraft, wie wollen Sie sicherstellen, dass alle Kinder da sind? Kita-Pflicht wie Schulpflicht? Wollen Sie Kinder dann auch von der Polizei abholen lassen? Wie stellt man sich das vor? Ich denke, die ganze Diskussion über das Betreuungsgeld ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Es zielt alles auf eine systematische Entmachtung der Familie. Und diese Entmachtung der Familie auf der einen Seite wird nun von einer anderen Dynamik verstärkt, die von innen gewissermaßen wirkt und die ich die Entkernung der Familie nennen würde. Und die letzten Minuten werden wir noch nutzen, um über diese Entkernung der Familie zu sprechen. Jetzt kommen wir nochmal auf dieses Stichwort Gender Mainstreaming zu sprechen. Was ist damit gemeint? Eine sehr gute, allgemeinverständliche und doch substanziell und wissenschaftlich solide Darstellung dieses Problemfeldes finden Sie bei Gabriele Kubi. Sie ist eine katholische Publizistin und hat sich mit der Problematik des Gender Mainstreaming seit vielen Jahren auseinandergesetzt. Die globale sexuelle Revolution, die Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, heißt ihr Buch, das ich sehr empfehle. Kubi ist an manchen Stellen in ihrer Argumentation doch recht römisch-katholisch geworden, was sicherlich auch mit ihrer Biografie zusammenhängt. Das ändert aber nichts daran, dass sie wirklich eine sehr gute Analyse dieser Denksysteme präsentiert und einen ungemein wertvollen Beitrag zur Aufklärung dieser Diskussion geleistet. Ein mutiges Buch, ein ungemein mutiges Buch. Diese Kampagne des Gender Mainstreaming soll alle wichtigen Institutionen des Landes durchdringen, soll also gewissermaßen bis in den letzten Winkel des kleinsten Dorfkindergartens reichen. Deswegen Mainstreaming. Es soll alles gewissermaßen erfassen, nach dem Prinzip einer Top-Down-Strategie, also die Sache wird von oben nach unten durchgedrückt. Ein quasi totalitärer Anspruch. Ich sprach neulich mit einem Polizisten, der in Hessen arbeitet, der sagte mir, bei uns ist jetzt auch so eine Lenkungsgruppe eingesetzt worden, die entsprechende Strukturen des Gender Mainstreaming in der Polizei implementieren soll, also einführen soll dort. Gender Mainstreaming will Männer und Frauen bis in ihr Selbstverständnis verändern, will Jungs und Mädchen schon ab dem Kindergarten eintrichtern, dass dieser kleine biologische Unterschied eigentlich gar nichts bedeutet. Will die gesamte Architektur unseres Zusammenlebens bis in die Wurzel hinein verändern, indem man diese Polarität zwischen Mann und Frau, auf der das gesamte geschöpfliche Leben aufgebaut ist, diese Polarität aushebeln und beseitigen will. Das ist das Ziel. Man vergisst, was im 19. Jahrhundert noch der Historiker Leopold von Ranke wusste, als er gewarnt hat, Zitat, wollt ihr die Unterschiede vernichten, hütet euch, dass ihr nicht das Leben tötet. Ein sehr kluger Satz. Wollt ihr die Unterschiede vernichten, sagt Leopold von Ranke, hütet euch, dass ihr nicht das Leben tötet. Und genau darum geht es, Gender Mainstream, um die Vernichtung der Unterschiede. Es handelt sich um einen Frontalangriff auf das biblische Menschenbild. Und dahinter verbirgt sich viel mehr als nur der Kampf um die Rechte der Frauen. So nach dem Motto, der alte Feminismus im neuen Gewand. Es geht um etwas ganz anderes, es geht um viel mehr. Das Bundesfamilienministerium hat ja von Anfang an, damals noch unter der Federführung von Ursula von der Leyen, diese Einführung des Genderdenks massiv gefördert, auch finanziell mit staatlichen Mitteln. Und das Familienministerium gibt uns eine Definition von Gender Mainstreaming. Da heißt es, Gender bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen von Frauen und Männern. Und diese sind, anders als das biologische Geschlecht, erlernt und damit auch veränderbar. Also es geht nicht um Mann sein und Frau sein. Klar, es gibt da diesen biologischen Unterschied, der quasi unveränderlich ist. Klammer auf, auch das kann man inzwischen verändern durch Geschlechtsumwandlung. Aber das ist nicht entscheidend, dass eben die Frauen die Kinder kriegen, sondern alles, was darüber hinausgeht, ist nur gesellschaftlicher Prägung und geschichtlicher Prägung letztlich geschuldet und kann deshalb durch entsprechende Veränderungsprozesse auch wieder umgewandelt werden. Es gibt nicht Mann sein, nicht Frau sein, es gibt nur Gender. Also nochmal, der biologische Unterschied ist nebensächlich. Alles andere ist kulturell anerzogen und durch die Umwelt geprägt und kann verändert werden. Und die spannende Frage lautet jetzt, wer bestimmt das? Wer verändert? Nach welchen Maßstäben? In welche Richtung? Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz hat das 2007 im Deutschlandfunk einmal so formuliert. Er hat gesagt, die Familienpolitik der Bundesregierung hat zwei Ziele. Die Verstaatlichung der Kinder und die Umerziehung der Männer. Die Verstaatlichung der Kinder und die Umerziehung der Männer. Was das für die Seelen der Kinder bedeutet, wird man wohl erst in Jahrzehnten beurteilen können. Der alte Feminismus hatte für Frauenrechte gekämpft. Der alte Feminismus war mitverursacht worden durch rücksichtslose Männer, die teilweise ihre Frauen wirklich unterdrückt hatten. Das war nicht die einzige Ursache, das traf sich dann mit der neomarxistischen Ideologie. Aber Gender Mainstreaming will viel mehr. Es geht nicht um mehr Rechte für Frauen, sondern es geht mittelfristig um die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Mann und Frau. Das ist das. Es geht um eine Umerziehung von oben nach unten. Es geht, wie man in der Postmoderne sagt, um die Dekonstruktion des Gegenübers von Mann und Frau. Ich habe mit Medizinern darüber gesprochen und die haben gesagt, das ist eigentlich lächerlich. Das ist, die medizinischen Unterschiede sind so eindeutig definierbar, das ist völlig unseriös, überhaupt einen solchen Ansatz wählen zu wollen, aus allein fachmedizinischer Perspektive. Aber die Ideologie ist oft stärker als die Vernunft. Und es ist leider in Deutschland noch nicht möglich geworden, was, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, in Norwegen passiert ist. Dort hat es ja doch eine breite öffentliche Debatte plötzlich gegeben, dadurch, dass der Soziologe und Komiker Harald Eier einfach mal angefangen hatte zu forschen. Und er ist in die USA gereist, nach England. Er hat dort Hirnforscher und Genforscher gefragt zu den angeborenen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, etwa über die Unterschiede im Testosteronhaushalt, der sich bei Jungs und Mädchen schon kurz nach der Geburt bemerkbar mache, im Hinblick darauf, wie sie auf visuelle Reize geschlechtsspezifisch reagieren und so weiter. Und er hat dann diese seriösen wissenschaftlichen Erkenntnisse den Gender-Experten seines eigenen Landes vorgelegt. Und bis dahin stand Norwegen ziemlich an der Spitze der Genderförderung mit einem Jahresbudget von 56 Millionen Euro Fördergeldern für die Gender Studies. Und die Gender-Forscher, die sogenannten, haben in diesen Interviews, die Aya dann über das Fernsehen entsprechend propagiert hat, so ihre ganze Hilflosigkeit erkennen lassen und ihre Unfähigkeit, sich mit seriösen wissenschaftlichen Thesen auseinanderzusetzen, dass das in der Öffentlichkeit zu einer Stimmung geführt hat, die schließlich das Parlament dazu gebracht hat, die gesamten 56 Millionen Fördermittel jährlich zu streichen für die Gender Studies. Man wünschte sich so viel Nüchternheit auch bei uns. Interessanterweise wurde diese dramatische Entwicklung damals hier bei uns kaum bekannt, kaum diskutiert. Es gab so ein paar christliche Medien wie Faktum, die da mal drüber berichtet hatten. Aber man hat den Eindruck, dass die große öffentliche Debatte bewusst unterdrückt wurde, um dieser Ideologie nicht hier in den Rücken zu fallen. Also unbeirrt von den Fakten wird bei uns weiter gegendert. Und wo es greift, da verlieren Kinder Vater und Mutter als klassische Identifikationspole und Vorbilder für ihre eigene Entwicklung. Und damit wird zugleich das Familienkonzept als Leitbild ausgeschaltet und es wird ein weites Feld von Sexualität eröffnet, auf dem man alle denkbaren Spielarten in gleicher Weise akzeptieren und fördern muss. Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität, diese Kategorie Transgender, wo jemand sich jenseits von Mann und Frau sieht. Es geht um die Frage der Wählbarkeit, welches Geschlecht will ich denn gern sein? Noch einmal Gabriele Kubi, sie schreibt, es geht um die Schaffung des neuen Menschen für die schöne neue Welt, Brave New World. Der geschlechtsvariable, bindungslose Mensch, den kaum mehr etwas anderes interessiert als seine eigene Triebbefriedigung. Mit ihm und ihr kann der Staat, der immer eine Tendenz zur Diktatur hat, alles machen. Zitat Ende. Und in diese Kerbe schlägt dann auch die gezielte Früh- und Zwangssexualisierung der Kinder. Wenn Sie mal schauen, welche Materialien schon in Kindergärten und in Grundschulen den Kindern aufgenötigt werden im Rahmen der sogenannten Sexualerziehung. Es ist absolut verantwortungslos. Ja, Sexcom, genau. So ein Portal, glaube ich. Und ein Sexkoffer. Ach, Sexkoffer. Ich habe es akustisch nicht verstanden. In der Schweiz gibt es schon entsprechend Sexkoffer, die in welchem Schuljahr den Kindern präsentiert werden? Es geht schon im Kindergarten los. Es ist, man versucht, den Gewissensschutz auszuhebeln. Und ich denke, deswegen kämpft die Gender-Mafia auch gegen die Möglichkeit der Eltern, ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht zu befreien. Hier wird massiv Druck gemacht. Hier wird in Intimbereiche und Persönlichkeitsrechte eingegriffen in einer Weise, die früher nicht denkbar war. Und dazu kommt im politisch korrekten Kindergarten könnte irgendwann der Tag kommen, wo die Kleinen dann nicht mehr erzählen dürfen, Papa hat mich gebracht oder Mama wird mich abholen, sondern älter im Singular, mein älter, älter 1, älter 2. In Schweden gibt es schon einen Kindergarten, wo die Unterscheidung von Jungs- und Mädchentoiletten abgeschafft wurde, gezielt aus ideologischen Gründen. An der Egalia-Vorschule in Stockholm sind die Pronomen sie und er strengstens untersagt. Es geht darum, die sexuelle Identität von Junge und Mädchen, von Mann und Frau zu zerstören, zur Disposition zu stellen und damit die Grundpfeiler der Schöpfung anzusägen. Es geht um eine langfristige Veränderung unseres Denkens, unseres Bewusstseins. Und jemand, der das in einer sehr berührenden Weise beschrieben hat, ist die Schriftstellerin Sophie Dannenberg. Sie ist selbst als Kind von Alt-68ern aufgewachsen. Sie schreibt unter Pseudonym. Man vermutet, dass sie prominenteren, also aus einer prominenteren Alt-68er Familie kommt. Das hat sie bisher nicht gelüftet, ihre Identität. Sie hat einen interessanten Roman geschrieben mit dem Titel Das bleiche Herz der Revolution und beschreibt dort, wie Kinder von 68ern aufwachsen, wie sie gewissermaßen hineingezogen werden in die ganzen Experimente dieses Gesellschafts- und Sexualverständnisses. Dieses Buch hat auch einige sehr problematische Stellen, die ich nicht zur Lektüre empfehlen würde, aber es zeigt doch die Einsamkeit und die Zerrissenheit von Kindern, die in einem solchen Lebensumfeld ihre Identität finden müssen. Und Sophie Dannenberg hat in einem Beitrag für den Deutschlandfunk diesen Genderismus auch als Gleichmacherei kritisiert und hat Folgendes dazu geschrieben. Es frisst der Feminismus seine Schwestern. Anstatt die Andersartigkeit der Frau zu feiern und sich über die des Mannes zu freuen, hat der Feminismus einen Dreischritt vollzogen. Erstens das Gleiche dürfen, zweitens das Gleiche wollen und schließlich nur noch das Gleiche sein. Diesen Prozess hat man Gender Mainstreaming genannt. Im Gender Mainstreaming wird der eine des anderen banales Spiegelbild statt dessen Gegenstück und Vollendung. Es ist großartig getroffen, ja. Es ist nur noch das banale Spiegelbild. Ich begegne immer nur noch mir selbst und nicht mehr meiner Vollendung und meinem Gegenstück. Und dann weiter, so wie Dannenberg, was wir im Gender Mainstreaming erleben, ist die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Gender Mainstreaming beerdigt die Hoffnung. Es ist nicht nur ein Mainstream, der alles gleich macht, sondern ein Mahlstrom, in dem die Idee der Liebe zerrieben wird. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Ein Konzept mit einem totalitären Anspruch, der schon den Kleinsten ab Kinderkrippe vermittelt werden soll. Und ich hoffe, dass das jetzt deutlich geworden ist, diese systematische Entkernung der Familie von innen mittels dieses Genderdenkens greift umso stärker und nachhaltiger, als sie natürlich gefördert und forciert wird durch die systematische Entmachtung der Familie von außen, durch die Verstaatlichung unserer Kinder. Das ist eine Doppelfront, zwischen der sich die Familie in diesem ideologischen Kampffeld wiederfindet. Und inzwischen ist in unserem Land eine Stimmung entstanden, in der es für Institutionen und Personen immer schwieriger wird, eine Gegenposition zu beziehen. Sogar die CDU, die ja mal bekannt war früher für ein christlich geprägtes Familienbild, definiert Familie inzwischen mit der Formel, Familie sei dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung tragen. Sie merken, da ist nicht mehr die Rede von Mann und Frau, nicht mehr die Rede von Vater und Mutter, sondern diese Formel, Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung tragen, kann auch angewendet werden auf homosexuelle Zusammenschlüsse. Und ein junger Mann aus unserer Gemeinde hat vor einiger Zeit in seinem Politologiestudium eine Arbeit geschrieben unter dem Thema Zählt das C? Wie konservativ ist die CDU? Und er hat dort verschiedene Programmformulierung der CDU in den letzten Jahrzehnten miteinander verglichen. Etwa das Grundsatzprogramm von 1978 mit den Grundsätzen für Deutschland aus dem Jahr 2007. Und er hat in dieser Arbeit nachgewiesen, wie massiv und nachhaltig darin erkennbar wird, die Veränderung des gesamten Ehe- und Familienverständnisses der Union. Allein, wenn man nur die Zeit vergleicht zwischen 1978 und 2007. Das Rollenbild der Frau im Hinblick auf Hausfrau und Mutter ist total verändert. Früher wurde das noch anerkannt. Sogar 1978 wurde noch ausdrücklich gesagt, dass das auch ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft sei. Das ist verändert. Der Familienbegriff hat eine systematische Erweiterung erfahren, ist nicht mehr gebunden an die klassische Ehe. Und dem Staat werden zunehmend größere Einflussmöglichkeiten auf die Familie zugestanden. Ist interessant, 1978 konnte die CDU noch schreiben, das Elternrecht schützt die Familie vor staatlicher Bevormundung. Das sagen die heute nicht mehr so. Und wenn man dann noch gar das vergleicht mit der Goslarer Resolution von 1950, da schreibt die CDU, es geht um die Bewahrung der christlich-abendländischen Kultur und um die Rettung der menschlichen Freiheit vor den Gefahren des totalitären Staatszwanges und der kollektivistischen Vermassung. Und in dem Zusammenhang wird dann das natürliche Recht der Eltern betont, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. Das hat die CDU 1950 geschrieben. Immerhin Udo Di Fabio, der Verfassungsrichter, schreibt es noch 2005. Aber was die CDU 2007 schreibt, ist meilenweit davon entfernt und letztlich auch dagegen gerichtet. Das ist die Situation, in der wir uns wiederfinden. Es gibt das, was der Forsa-Chef grüne Meinungsdiktatur nennt, diesen Umbruch. Und leider haben etwa die Landeskirchen in unserem Land massiv dazu beigetragen. Wenn Sie nur ein folgendes Beispiel nennen, das ist Pars pro Toto, also als ein Beispiel, das für vieles andere steht. Die Leiterin des Evangelischen Frauenzentrums der Evangelischen Landeskirche in Hessen, eine Frau Wolf, ist eine bekennende Lesbierin, gleichwohl Pfarrerin. Sie lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Ministerium für Gesundheit und Emanzipation. Und diese Frau Pfarrerin Eli Wolf bekam kürzlich ein Kind, gezeugt durch künstliche Befruchtung. Lebt jetzt mit dieser Staatssekretärin zusammen. Das ist die Situation. Und angesichts dieser Befunde, denke ich, ist es nicht übertrieben, wenn wir von einem Frontalangriff auf das christliche Menschenbild sprechen, das wir hier vor allem für den Bereich des Ehe- und Familienbildes aufgezeigt haben. Was bedeutet das für uns zum Abschluss? Für die christliche Gemeinde ist dieser Konflikt zwischen unserer Überzeugung, die aus der Bibel erwächst, und den Ideologien unserer Umwelt, ist dieser Grundkonflikt nichts Neues. Diese Spannung begleitet die Christen durch ihre gesamte Geschichte hindurch. Ja, es gab zwischendurch immer mal Phasen, da fand unsere Position mehr Gehör, unter Kaiser Konstantin etwa oder bei den Vätern des Grundgesetzes. Da gab es mehr christliche Akzente in der öffentlichen Meinungsbildung. Aber prinzipiell hat unser Herr seine Nachfolger von Anfang an zur Nüchternheit gemahnt. Lesen Sie Johannes 15, die Welt wird euch hassen. Warum? Weil ihr nicht nach der Pfeife der Welt tanzt. Deswegen wird die Welt euch ablehnen. Das war aber für die Jünger Jesu zu keiner Zeit, und bitte nehmen Sie das mit, zu keiner Zeit ein Grund, sich aus der Welt zurückzuziehen oder sich freiwillig aus der Debatte zu verabschieden. Ganz im Gegenteil. Unser Herr hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und dort haben wir gefälligst Flagge zu zeigen. Wir haben für die göttliche Schöpfungsordnung unsere Stimme zu erheben, um unseres Landes willen, um dieser Gesellschaft willen. Natürlich ist unser erster Auftrag, das Evangelium auszubreiten. Aber wir stehen auch unter dem Mandat, suche der Stadt Bestes. Und wir sind es unserem Herrn und seiner Wahrheit schuldig, dass wir uns dafür nicht entschuldigen und dass wir sie nicht verstecken. Und das heißt ganz praktisch, gegen alle Versuche zur systematischen Entmachtung und Entkernung der Familie sollten wir Gottes Schöpfungsordnung umso treuer festhalten nach innen, wir sollen selber darum ringen, sie gehorsam zu leben und zu praktizieren, und wir sollen sie nach außen hin verteidigen. Und jeder von uns hat eine andere Schnittmenge mit der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, im Schulgremium, im Hörsaal, jeder an seinem Platz, in der Nachbarschaft, mit den Freunden im Verein. Und es ist wichtig, dass keine Schweigespirale diese biblische Schöpfungswahrheit immer mehr zum Schweigen zwingen kann. Wir sind hier wirklich gefordert. Und das Hoheitsrecht über den Kinderbetten gehört nie einem Staat, nie einer Partei, sondern es ist uns Eltern von Gott anvertraut. Nicht von der Gesellschaft, nicht vom Staat, sondern von Gott. Und deshalb kann uns dieses Hoheitsrecht über den Betten, über den Kinderbetten niemand streitig machen. Wir sind in erster Linie Gott dafür verantwortlich, wie wir mit dieser enormen Verantwortung umgehen. Und wenn der Staat etwas von uns fordern sollte, was unser Herr Jesus für falsch erklärt, dann greift der biblische Grundsatz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn diesem Hoheitsrecht über den Kinderbetten entspricht eben auch eine Hoheitspflicht. Wir können uns dieser Aufgabe nicht entziehen. Wir können sie an niemanden delegieren. Und auch wenn Sie keine Kinder mehr im Hause haben, vielleicht sind Sie Großeltern und haben Enkelkinder, für die Sie in dieser Weise beten sollen. Und dann, wenn Sie Enkelkinder haben, haben Sie wahrscheinlich auch Kinder, die Sie in diesem Sinne ermutigen sollen. Und wir alle haben mit in irgendeiner Weise, auch wenn wir vielleicht unverheiratet sind oder als Eheleute keine Kinder haben, Verantwortung für diese Fragestellung, sei es in unserer Gemeinde. Also wir in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde in Hannover versuchen, seitdem uns dieses Problem so massiv aufs Herz gelegt wurde, regelmäßig Familientage durchzuführen. Da laden wir nicht nur unsere Gemeinde, sondern Christen von überall her ein. Und wir sagen immer, es sollen auch die Großeltern kommen und es sollen auch die Jugendlichen kommen. Und versuchen zu informieren über diese gesellschaftlichen Entwicklungen, versuchen ihnen verständlich zu machen, was meint Gott mit Familie? Wie kann nach Gottes Plan Ehe gelingen? Welche Aufgabe gibt Gott uns für unsere Kinder? Wir hatten jetzt am letzten Sonntag einen Familientag unter dem Motto die biblischen Erziehungsziele. Und in welcher Weise stehen diese biblischen Erziehungsziele im Konflikt mit den aktuell propagierten gesellschaftlichen Erziehungszielen? Und dann versuchen wir dann gezielt an diesen Punkten zu arbeiten. Und für die Kinder wird parallel ein Programm angeboten. Wir müssen Familien stark machen. Und da sagen wir immer wieder, es ist jeder gefordert, es ist die ganze Gemeinde gefragt. Es ist nicht eine Spezialaufgabe der jungen Familien. Wollen wir doch uns dieser Aufgabe stellen. Und was die Kinder angeht, zu denen wir selbst Kontakt haben, wir schulden ihnen Liebe und Wahrheit. Wir schulden ihnen Geborgenheit und klare Orientierung. Wir schulden unseren Kindern in allererster Linie Gottes Wort und wir schulden ihnen das gemeinsame Gebet. Und unsere Kinder müssen merken, dass wir selbst aus diesem Wort Gottes leben. Und wenn unsere Kinder erkennen, dass wir uns Jesus unterordnen, dann wird es unseren Kindern umso leichter fallen, sich uns unterzuordnen. Und all dies erfordert schließlich, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder. Viel Zeit. Auch wenn viele an unserer Zeit, an unserem Zeitbudget zerren und jeder noch mehr davon will. Die Zeit, die wir nicht streichen dürfen, ist die gemeinsame Zeit mit unseren Kindern. Und natürlich gibt es immer enge Zeiten, wo es ganz, ganz schwierig ist. Und da war es mir mal, als unsere Kinder noch klein waren, wichtig, wenn ich zu Vorträgen unterwegs war und sage, Mensch, ich würde jetzt eigentlich viel lieber bei euch zu Hause bleiben. Aber es ist wichtig, Papa muss diesen Vortrag halten, habe ich ihnen das versucht zu erklären und dann komme ich aber wieder. Und dann, das haben sie dann auch verstanden, aber weil sie wussten, wo immer es mir möglich war, das war auch kein Opfer, das ist einem ja eine Freude als Vater, habe ich doch versucht, die Zeit mit ihnen gemeinsam zu verbringen, gemeinsam in Urlaub zu fahren. Leute, lasst euch diese gemeinsame Zeit nicht wegnehmen, das ist nicht zurückzuholen. Und der Herr hat uns hier eine starke, vornehmliche Aufgabe aufs Herz gelegt. Und lasst uns unsere Kinder immer wieder im Gebet dem einen anbefehlen, der von sich gesagt hat, lasst die Kinder zu mir kommen. Die Hoheit über den Kinderbetten ist ein hohes Gut. Und deshalb schließe ich mit einem erfahrenen Vater, der im Rückblick auf die Zeit, als die Kinder noch im Haus waren, Folgendes zu Papier gebracht hat. Er schreibt, meine Familie ist erwachsen, und die Kinder sind alle schon aus dem Haus. Aber wenn ich alles noch einmal machen könnte, dann würde ich dies tun. Ich würde meinen Kindern deutlicher zeigen, dass ich meine Frau lieb habe. Ich würde mehr lachen mit meinen Kindern über unsere Fehler und unsere Freuden. Ich würde mehr zuhören, auch dem allerkleinsten Kind. Ich wäre ehrlicher, was meine Schwächen angeht, und ich würde mehr für meine Familie beten. Ich würde mehr mit meinen Kindern gemeinsam unternehmen und ich würde sie auch mehr ermutigen und loben. Ich würde mehr auf die kleinen Dinge achten, kleine Taten und kleine Worte. Und dann, wenn ich alles noch einmal machen könnte, ich würde viel mehr und viel intensiver Gott in das Leben unserer Familie einbeziehen. Jede noch so unbedeutende Sache würde ich gebrauchen, um meine Kinder auf Jesus hinzuweisen. Jeder von uns steht an dem Punkt, wo er steht. Manches können wir nicht zurückholen, aber es ist nie zu spät. Und wenn Sie in der Situation sein sollten, dass Sie sagen, Mensch, ich habe so viel versäumt, dann gehen Sie jetzt auf Ihre Kinder zu und versuchen Sie vielleicht ganz neu mit ihnen in Kontakt zu kommen und legen Sie sie immer wieder in die Hand des allmächtigen Gottes. Er steht zu seiner Schöpfung Und er hat seine besondere Verheißung auch darauf gelegt, wenn wir versuchen, ihm treu zu sein, in dem, wie wir mit den uns Anvertrauten umgehen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du treu bist und dass auch dort, wo wir Fehler machen und versagen, dass du immer noch einen Weg hast, um Dinge wieder heil zu machen. Herr, wir bitten dich für uns als Familien, als Gemeinden, dass du uns Mut gibst und Durchblick, um in dieser gesellschaftlichen Situation ein gutes Zeugnis zu sein für dein Konzept, Herr, für dein Schöpfungsmodell, für deine Wahrheit, für deine Liebe. Bewahre uns davor, uns wegzuducken, wenn der Wind der öffentlichen Debatte rauer wird. Herr, hilf, dass wir treu zu unseren Kindern stehen und dass wir sie beschützen und dass wir nicht nachgeben und keine faulen Kompromisse eingehen mit gottlosen Ideologien. Herr, und wir bitten dich für die vielen Familien, die völlig ahnungslos dieser Entwicklung gegenüberstehen, die hineingerissen sind in einen gesellschaftlichen Prozess, den sie nicht mal durchschauen, in dem sie quasi ausgeliefert sind. Ach, wir bitten dich, erbarme dich über diese Familien, über die Kinder. Wir bitten dich auch für die vielen Kinder, die verwahrlosen, die ohne eigene Familie aufwachsen müssen, die hin und her gestoßen werden und die in ihrer Einsamkeit keine Hilfe erfahren. Ach Herr, erbarme dich über sie und hilf uns als Familien, als Gemeinden, dass wir auch unsere große Verantwortung für die Kinder unserer Generation erkennen. Und lass es vor allem geschehen, Herr, dass noch viele, viele von ihnen deine Kinder werden, Herr. Und dass sie Mitglied deiner Familie werden und gerettet werden für alle Ewigkeit. Herr, gib uns Mut, gib uns Durchblick und lass uns treu sein auf dem Weg, den du uns führst. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich danke.